Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ Podcasts. Und dieses Mal geht es wieder um den D-Day, den sogenannten Digital Independence Day. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die immer am ersten Sonntag des Monats Rezepte vorstellt, wie man seine digitale Souveränität verbessern kann. Und wir von InnoQ möchten auch unseren Beitrag dazu leisten und werden diesen Monat dazu das Projekt Nemo vorstellen, das mein Kollege Philipp Bayerlein, der hier heute mit mir als Gast ist, als Self-Made-Souveränität bezeichnet hat. Lieber Philipp, herzlich willkommen. Vielleicht magst du dich aber kurz vorstellen und gerne auch dein Projekt.
Ja, hallo Jill. Ich bin Philipp Bayerlein, bin seit 7 Jahren Senior Consultant bei der Firma InnoQ, habe dort mich mit AWS-Betrieb in den vergangenen Jahren beschäftigt, bin auch dann mittlerweile wieder in die Solution-Architektur gegangen und seit 2 Jahren beschäftige ich mich mehr mit Souveränitätsthemen, also nicht mehr ausschließlich Betrieb auf AWS, sondern eben Alternativen, auch wie man mit dem Risiko, mit der Abhängigkeit und so weiter umgeht, habe ich schon diverse Beiträge verschafft oder erschaffen. Und in den letzten Wochen kam immer mehr eben KI, agentische Entwicklung hinzu und es hat mich schon länger kam die Überlegung, kann man das nicht nutzen, um seine Souveränität eben zu steigern? Und parallel kam auch noch, also zum agentischen Engineering gibt's, mehrere Richtungen. Einmal das Vibe Coding, hat der ein oder andere bestimmt schon gehört. Ich tippe einfach irgendeine Idee ein und lasse dann alles komplett einfach machen. Und das hat mir bisher nicht so gefallen, weil ich bin eher, komme auf zur Architektur, ich will da eigentlich mehr Struktur, mehr Kontrolle, Qualität, Tests und so weiter. Und das hat mir bei Vibe Coding immer gefehlt. Und da habe ich schon von Anfang sehr viel in Planung investiert gehabt, wenn ich was gemacht habe mit KI. Also immer ein Markdown erzeugen, wo der ganze Plan, was alles drin ist. Und zum Glück wurde das mittlerweile formalisiert im Sinne von SPIC-getriebener Entwicklung. Hat das Ganze einen Namen bekommen und ich habe da mich jetzt in den letzten Wochen intensiver mit dem STD-Framework BMAT, Build More Architected Dreams ausgesprochen, beschäftigt. Und wenn man das nun mit der bestehenden digitalen Souveränität vermischt, öffnen sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten und zwar das Produzieren von Software und Softwarelösungen ist jetzt mittlerweile ganz einfach geworden. Und ich kann eigentlich, wenn ich jetzt in Worte schreiben kann, kann ich es auch umsetzen. Mit Hilfe von eben speckgetriebener Entwicklung. Und es gab schon lange, also eines der wesentlichen Abhängigkeiten, die momentan so Unternehmen oder auch Vereine generell Akteure haben, ist das Thema Kommunikation und Chat. Da gibt's eben auf Unternehmensseite gibt's halt so Klassiker, Teams, Slack und so weiter. Und das sind halt, sag ich mal so, die Chat-Kommunikation im Unternehmen ist schon strategisch wichtig geworden. Früher war es halt E-Mail, aber heute ist eigentlich so ein Chat schon wichtig, weil man da sehr schnell asynchron eben kommunizieren kann, auch weltweit und so weiter. Das hat schon einen strategischen Mehrwert über klassischer E-Mail und Telefon. Und wenn man da jetzt mal eben Alternativen sucht, bei Google zu Slack oder Teams, es gibt schon, kommt man eigentlich dann zu anderen Playern wie RocketChat, Mattermost oder Matrix. Und die sind an sich von der Strategie her eigentlich Open Core. Also sie haben immer eine Community-Version, aber sobald ich auf als Unternehmen irgendwelche Unternehmensfeatures haben will, dann steht es meistens so, gibt's so eine klassische Tabelle, mit der wo Kreuzchen drin sind, dann lese ich für SSO, irgendwelche DSGVO-Sachen und so weiter. Da brauche ich immer eine Lizenz. Muss ich dann die Lizenz kaufen. Und dann ist es zum Teil, bei Jira hat man es jetzt erlebt, da gibt es auch vielleicht eine On-Premise-Version, aber eigentlich wollen sie das nicht, sondern die wollen eigentlich, dass man das als Software as a Service nutzt. Deswegen sind dann die On-Premise-Lösungen dann auch noch so gebaut, dass man sie eigentlich schwer betreiben kann. Und das hat mich gestört und gesagt, es kann doch nicht sein, dass es, dass man, wenn man sich da mal souverän aufstellen will, es gibt Alternativen, aber so richtig souverän fühlt sich's nicht an, weil ich am Ende dann doch wieder eine Lizenz brauche oder andere Abhängigkeiten habe, da kann ich auch gleich bei Slack bleiben. Da bringt mir das einfach überhaupt nichts. Da habe ich nur eine andere Rechnungsadresse auf der Rechnung. Aber die Abhängigkeit an sich zwischen meinem Unternehmen und dem anderen bleibt ja gleich. Und ja, wenn man das alles zusammenpaart, bin ich auf die Idee gekommen, wieso nehme ich nicht einfach, baue ich das nicht einfach selbst? Eine Alternative.
Ja, das finde ich total spannend. Ich hab letztes Jahr noch mit einem CTO darüber gesprochen, als wir ein bisschen über das Thema Abhängigkeiten in seiner Softwarelandschaft gesprochen haben. Und das war für mich auch ein Erkenntnis, als er sagte, einer meiner größten Pains ist eigentlich, wenn morgen Teams nicht mehr funktioniert. Da wurde mir erstmal bewusst, das ist so ein Commodity. Wir nutzen es tagtäglich. Das ist so selbstverständlich, ob das Slack ist, ob das Teams, ob das Zoom ist. Aber wenn das nicht mehr da ist, dann steht im schlimmsten Fall direkt das ganze Unternehmen irgendwie erstmal still. Und als ich dann deine Idee gesehen habe ich mich, das war für mich so ein Augenöffner, wo ich dachte, klar, man guckt immer nach Alternativen. Wir kennen das alle, hast diese Matrizen mit Feature-Vergleich, Preis-Vergleich. Aber auf die Idee zu kommen, zu sagen, ich mache das an der Stelle selber, weil das für mich ein so zentrales Werkzeug ist, ja, das war für mich irgendwie ein neuer Gedanke an der Stelle. Da würde ich gerne nochmal nachfragen. Also wann war dieser Punkt, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt selber, ich baue das selber? Also hast du dir nicht vorher Alternativen angeschaut oder war für dich direkt von vornherein klar, ich habe da mal, ich sag mal auf gut Deutsch gesagt, ich habe da Bock drauf, mal so ein Chat, so ein Kommunikations-Client zu bauen?
Also den Gedanken, das selber zu machen, hatte ich schon länger. Als ich mich mit generell Alternativen zu Teams und Slack beschäftigt habe, kommt man ja automatisch eben zu Matrix, Mattermost, RocketChat als Alternativen aus, die doch zumindest on-premise betrieben werden können. Aber ich hatte eben dieses, da muss ich dann wieder, wenn ich das ausprobieren will, als Unternehmen, da muss ich da irgendeinen Vertriebler anrufen und so weiter. Das ist alles so lang und so zäh. Und dann habe ich im Hinterkopf gehabt, eigentlich müsste man das selber entwickeln. Zum Beispiel Matrix ist ja an sich ein offenes Protokoll. Das Matrix-Protokoll selber kann jeder eigentlich benutzen. Und dann dachte ich mir schon länger, eigentlich müsste man sich hinsetzen und das mal selber programmieren. Eine Person sowas komplett zu bauen, das ist schon eine Herausforderung. Also die wissen schon, dass ein Chat bauen ist jetzt nicht einfach. Also das setzt man sich nicht einfach so mal hin. In der traditionellen Softwareentwicklung, da brauchst du eigentlich schon ein Team von 3 bis 5 Leute, die da sich auch technologisch tief auskennen und so weiter. Und dann kam eben diese agentische Entwicklung mit den Sprachmodellen, die Agenten wurden besser, die Kontextlängen wurden besser und dann kam mir schon so die Idee, wieso mache ich das nicht einfach mal mit eben agentischer Entwicklung, aber Vibe-Coding war mir da zu riskant, zu unstrukturiert, weil ich gehe ja schon, wenn ich sowas mache, habe ich ja schon, ich sag mal so, es ist ja kein Hobby, also kein Spielzeug, Projekt, wo ich jetzt mal irgendwie so ein Hello World oder sowas, sondern die Anforderungen sind schon komplex an so einen Chat, vor allem wenn ich das als Unternehmen strategisch, also die Firmen, die dafür Geld verlangen, die verlangen ja auch nicht ohne Grund dafür Geld, also weil es schon eine komplexe Aufgabe ist. Aber durch die agentische Entwicklung habe ich jetzt einen Vorteil. Ich kenne mich architekturmäßig gut aus, ich kenne Technologien, die dafür gut geeignet sind, aber ich kann sie selber nicht programmieren. Das muss ich jetzt gar nicht mehr machen, sondern das macht ja das Sprachmodell jetzt für mich. Ich habe eine Vision dazu und es reicht vollkommen aus am Ende. Ich muss nicht mehr selbst der Experte in irgendwelchen Messaging-Technologien oder sowas sein, sondern ich kann die Anforderungen beschreiben, die Qualitätsziele beschreiben und die Architektur beschreiben und es reicht. Und dann die Übersetzung von dem ganzen Code, das kann ich machen lassen. Einfach machen lassen.
Ich finde das total schön, weil was ich daraus höre, ist, du hast mehr Lust darauf gehabt, es deinen Agenten zu erklären, statt dem Vertriebler, was du möchtest. Also du bist so ein bisschen den Man in the Middle, ja, oder den Woman in the Middle übergangen. Und du hast eigentlich direkt mit der Maschine endlich mal gesprochen. Jetzt hast du eben gesagt, das Was war für dich eigentlich schon irgendwie klar, dass du da Lust hast, das zu machen. Ich würde gerne auch ein bisschen über das Wie sprechen. Also kannst du noch mal zum Thema BMAC ein bisschen ausholen und das nochmal erklären, vielleicht auch konkret anhand deines Projekts. Also was ist das nochmal genau für die ZuhörerInnen, die es vielleicht noch nicht kennen oder noch keine Zeit hatten, das auch mal auszuprobieren? Und wie bist du konkret vorgegangen, um Nebu am Ende des Tages dann noch zu bauen?
Also ich habe zuerst ein paar kleine Experimente mit BMAC gemacht. Und BMAC ist an sich vom Grundkonstrukt her eigentlich eine Sammlung von Skills, Agentenskills, die eben sozusagen den Kontext eines Agenten mit bestimmten Fähigkeiten füllt. Und da kann ich in einem Skill, kann ich halt sowohl Soft Skills reinschreiben, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Entwicklungsstandards, aber auch, ich kann da Skripte reinpacken, ich kann dort Templates reinpacken. Eigentlich so alles mögliche, was dann, damit ich das dem Agenten nicht jedes Mal neu erzählen muss, sondern es ist dort einmal drin und das kombiniert BMAT eigentlich immer, die haben einen Skill, ein Skillset und dann haben die auch, nutzen die eine feste Schablone, um das, was die Skills erzeugen, abzuspeichern. Und die Skills sind so gemacht, dass sie nicht, dass das der Agent nicht selber fährt, sondern er ist sozusagen der Zuarbeiter, sozusagen er übernimmt jetzt nicht meine Entscheidungen, sondern ich sage dem meinen Willen, er formalisiert es eben eine Spezifikation. Und dann kann ich zwar schon Feedback und so weiter einarbeiten, aber ich ist eher so wie ein Interviewer. Immer sozusagen, wie wenn mich jetzt ein anderer Entwickler fragen würde, was willst du denn jetzt tun? Und ich sage dem, er will das tun und gibt dann sein Wissen sozusagen aus den Skills zurück. Aber ich als Architekt oder als PO entscheide am Ende. Und dieses Muster, dass ich der PO bleibe, das behält eben BMAT. Gegenüber jetzt eben, wenn ich jetzt Vibe-Coding mache, da schreibe ich meine Idee rein und dann entscheidet er einfach das meiste. Also Architektur, Qualität und so wird halt einfach nach, er entscheidet es ja nicht einfach wie, sondern anhand der besten Wahrscheinlichkeit, wie er trainiert wurde. Und dann kommt es halt so, wie es in den meisten Projekten gemacht wurde, kommt es halt dann raus. Und bei BMAT ist es eben umgedreht.
Wie konkret war deine erste Produktvision? Also ich meine, wie genau muss ich es machen? Hast du einfach nur gesagt, ich möchte Chatlösung oder hast du es ein bisschen griffiger gemacht? Also wie bist du denn gestartet?
Da bietet BMAT mehrere Einstiegsmöglichkeiten. Das sind eigentlich an sich einzelne Schritte und du kannst sozusagen der allererste Schritt ist, wenn du eine Produktvision hast. Da steht dann so ein PAD-File, nennt sich das ist ein Produkt. Beschreibungszeit und selbst für die Erstellung dieses PRD-Files hat BMAT einen eigenen Workflow innen drin mit verschiedenen Kreativmethoden, was die haben. Irgendwie zum Beispiel Chaos-Methode oder verschiedene Hüte-Methode. Haben die so gängige Kreativmethoden verskriptet als Skill und die kann man dann nutzen oder eben. Der hat auch eigene verschiedene Agenten immer parat für verschiedene Tätigkeiten, für Entwickler, für Produktdesigner, für Tester, für Sicherheit, für alles Mögliche hat er so Agents, Sub-Agents. Und die kann ich dann zum Beispiel auch zu einer Partyrunde einladen und dann diskutieren die über die Lösung. Und so kommt man dann immer weiter und kann man sich auch kreativ, wenn man jetzt am Anfang vielleicht nur einen Satz hat, wie zum Beispiel, ich will eine eigene Matrix-Client bauen, kommt man dann immer weiter, immer tiefer zu einer richtigen, ausgreifenden Produktvision. Was ich damals zum Beispiel wusste, ich will eben ein Matrix nutzen, weil ich mir dann kein Protokoll selber ausdenken muss. Das Protokoll gibt's schon. Verschwende ich nicht viel Zeit in Protokollerstellerei. Und ich habe schon Clients, die damit funktionieren. Dann wollte ich eben sowas wie, ich will eigentlich möglichst wenig zusätzliche Infrastruktur haben, möglichst wenig Abhängigkeiten. da kam schon die erste Falle bei so einem Chat, weil das machen natürlich die meisten Chat-Beispiele, die man so im Internet finden, nutzen irgendeinen Broker wie Redis oder irgend sowas und überlassen dann dieses Zustellen der Nachrichten dem Broker. Publish, Subscribe ist ja klassische Broker-Modell. Aber da ist ja schon wieder die nächste Falle bei Redis. Um ein Redis gut betreiben zu können, brauche ich auch wieder eine Lizenz. Also das war in meinem ersten Wurf war das sogar mit drin, dass ich eine Art Go-Gateway habe, weil Go ist halt einfach schlank. Ich habe mir jetzt bewusst Technologien ausgesucht, dort wo ich sage, okay, die kann ein LLM gut lesen, ohne viel Hierarchie, ohne viel Framework-Schnickschnack, weil je tiefer mein Code wird, desto schwieriger wird es für ein LLM, das zu verarbeiten, weil es einfach unnötiger Kontext ist.
Ja.
Und dann war natürlich klar, eine Sprache zu finden, die sehr flach orientiert ist, wo ich wenig Frameworks brauche, wo Web drin ist. Und dann musste ich aber jetzt eben noch das Broker-Problem lösen, weil Broker, ich will eben kein Redis, weil Redis-Cluster betreiben ist auch wieder Aufwand. Weil da kommt wieder eine Produktvision dazu. Das soll ja auch so sein, dass es jemand betreiben kann. Aber sieht man sich die jetzigen von Matrix, gibt es ja auch eine Community Edition von Elements oder den Elements Pro Server. Das ist ein richtiger Brummer. Also da muss man 5, 6 Komponenten betreiben und da ist man eigentlich schon ohne Kubernetes oder so. Für kleinere Betriebe ist es fast unrealistisch, das zu betreiben, weil die halt dann Redis, Datenbank, 3, 4 Anwendungen, dann irgendeinen Identity-Server und alle möglichen Zeug muss man da betreiben. Und ich hatte eigentlich die Idee zu sagen, das muss eigentlich so mit einem klassischen 3, 4 Mann Admin-Team irgendwie machbar sein, das zu betreiben. Und da kam eben, habe ich mich dann erinnert, zu vor langer, langer Zeit. Ich hatte schon immer mal so als auf meiner Bucketlist Erlangen auf der Liste. Wollte ich mich schon mal anschauen, weil die Erlangen ist ja halt sehr viel mit Messaging, kommt aus der SMS-Welt und so weiter. Und da hat mir dann das LLM auch auf die Sprünge geholfen, weil ja WhatsApp zum Beispiel nutzt intern auch einen Erlang-Elixir-Stack. Und das ist ja erprobt. Und die haben das lange mit ganz wenig Hardware ganz viel geschafft damit, weil das Erlang bzw. Elixir so effizient mit dieser Nachrichtenverarbeitung umgehen kann, weil das einfach Basistechnologie im Kernel ist von Elixir und Erlang. Und damit habe ich dann eigentlich diesen Bedarf eines Brokers komplett weg. War komplett weg. Nur weil ich jetzt gesagt habe, okay, ich entscheide mich für die richtige Technologie. Ich kenne selber zwar keine Erlangen und so weiter, muss ich auch nicht können, aber ich kann der LLM sagen, das ist jetzt das Bessere und damit löse ich die Abhängigkeit und dann macht er das.
Sehr schön. Ich würde gerne noch mal ganz kurz ein, zwei Schritte zurückgehen. Also erstmal, ich merke schon deine Begeisterung und ich hoffe, dass das kommt auch so bei unseren Zuhörerinnen an, weil ich finde es schon schön, wenn man nämlich am Ende der Episode, jeder, der heute und jede, die ihr heute zuhört, in der Lage ist, vielleicht das auch selber einmal durchzuexerzieren. Und deswegen möchte ich nochmal bei ein paar Sachen nachhaken. Jetzt hast du ja eben mit Beamer beschrieben, wie dein Team, nenne ich es mal, aussah. Ja, dein Team von Agenten. Und du hast auch gesagt, dass du sie dann zu einer Party eingeladen hast und dann dabei zugeschaut hast, was sie so diskutiert haben. Ist das Team natürlich die eine Sache, aber schauen wir nochmal ein bisschen auf die Tools. Also was für Tools sind da zum Einsatz gekommen oder welche LLMs hast du eingesetzt? Kannst du das auch noch mal ein bisschen erklären?
Ich habe dafür jetzt wesentlich Cloud und die aktuellen Cloud-Modelle Sonnet und Opus genommen. Mhm. Beamer selbst ist da agnostisch, die unterstützen auch die GPT-Modelle. Als Tool habe ich eben Cloud Code und Cloud ist halt Cloud Code am besten damit integriert. Aber man muss auch sagen, dass die ersten Beamer-Versionen waren halt auch sehr stark auf Cloud fokussiert, auf Cloud Code. Also von der Interaktion mit dem Agenten war das besser. Ich habe es auch mal am Anfang mit Codex ausprobiert, aber da hat es nicht so ganz so funktioniert mit diesen, weil Codex hat, ich weiß nicht, ob es das mittlerweile, aber damals hatte Codex nicht so diesen Hook-Mechanismus, also dass Sub-Agents oder Subprozesse aktiv wieder zurückkommen. Und diesen Hook-Mechanismus braucht BMAT für dieses Agenten-Party-Modus. damit er eben sagen kann, hier, da startet der einzelne Subagent mit den verschiedenen Rollen und gibt ihnen dann verschiedene Schnipsel und die bewerten das dann. Und da, weil das ist so eine kleine Grundmuster, das sich bei BMAT immer durchzieht, die gehen bei vielen Sachen davon aus, dass du immer mit neuem Kontext startest. Das sagt der auch immer wieder, dass du jetzt den Kontext lernen sollst, wenn du jetzt in den nächsten Schritt gehst, damit er eben nicht mit dem Wissen im Kontext arbeitet, sondern mit den Dingen, die du als Plan, als Spezifikation erzeugt hast. Sonst kramt er halt wieder in irgendeinem Kontext, irgendwie in seinem Memory rum und folgt nicht dem, was du vielleicht spezifiziert hast.
Ja. Okay, spannend. Wenn ich, also ich finde das so faszinierend, weil du hast jetzt das Team, du hast irgendwie deinen Toolstack und da stellt sich mir dann immer die Frage die ganze Zeit dabei, welche Rolle spielst du denn? Also du als Mensch doch darin. Also wo greifst du ein, wo lässt du es einfach laufen? Wo sagst du mal, ich ändere vielleicht auch den Toolstack oder passt irgendwelche Entscheidungen an? Also gab es für dich so ein paar Heuristiken, wo du festmachen konntest, da muss ich jetzt mal irgendwie eingreifen?
Also ich bin immer noch sozusagen der Lenker am Ende.
Ja.
Also es ist, man kann sich das vorstellen wie ein Auto. Auto macht ja auch ein Auto mit Automatik und so weiter, macht auch ganz vieles. Du musst dir jetzt nicht über die Zündzeitpunkte im Motor oder sowas Gedanken machen, das macht ja alles für dich. Sondern du musst dir schon überlegen, wo fahre ich hin, wo habe ich, bin ich performant unterwegs. Was ich zum Beispiel am Anfang habe ich, jemand hat da auch schon so, wo ich dann in die Umsetzung gegangen bin, dass ich ihm eine Story erstellen kann, dann aus den Story den Code, dann Review. Und es war relativ einfach. Hat am Anfang auch ganz gut funktioniert, so für den Ramp-up von dem ganzen Projekt. Aber dann wurde es irgendwann komplizierter. Und gerade das Matrix-Protokoll selber hat so ein paar so Fallstricke, wie dass die, also die haben eine API, wo ich was reinschicken kann und dann hat der Client so ein Sync-Endpoint, wo Events zurückkommen. Und dieses Sync-Event-Verhalten, da habe ich lange, also ich habe dann eigentlich dann die Rolle des Abnehmers, des Reviews am Ende sozusagen, der Endkunde sozusagen den Endkundentest gemacht. Ich habe einfach den Matrix-Client gestartet dagegen, dann einfach geschaut, ob ich chatten kann, ob ich mich einloggen kann und solche Sachen. Dann habe ich halt dem Feedback gegeben am Ende, gesagt, das ist falsch. Und irgendwann hat es mich dann, weil er dann immer wieder den Fehler nicht gefunden hat, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich, eigentlich so wie im klassischen Softwareprojekt, wenn ich auch Fehler habe, was mache ich dann? Was habe ich dann für Strategien? Okay, ich habe die Teststrategie erhöht. Es gibt von BMAT, kam dann irgendwann ein Testautomatisierungsmodul. Das habe ich mit eingebaut. Ich habe mir dann so eine Mini-Pipeline Skill gebaut, der halt die Schritte und dann habe ich halt die mir in die Testabdeckung reingemacht, in Teststrategien reingemacht und so habe ich das halt dann weiterentwickelt. Irgendwann kam dann auch das Thema, ja, Security muss man ja auch, weil wenn ich sage, okay, also so Matrix Server, das hat schon in der Community eine hohe Messlatte, sage ich mal so, da darf man sich security-mäßig keine Patzer erlauben, sonst mal raus. Und dann habe ich halt einen eigenen Agent, Cassandra zum Beispiel, mit hinzugebaut, die mir dann im Review oder immer wieder die Pipeline aktiviert, wenn es um Security-Themen geht. Die dann nach, der habe ich dann explizit gesagt, die Features soll OWASP-Fähigkeiten haben und so weiter und eben da auch kritisch sein. Nicht panisch, aber kritisch. Da kann man denen dann so ein bisschen Charakter geben, den Agenten, wie die arbeiten sollen. Und dann hatte ich dann irgendwann so die Sicherheit, okay, jetzt habe ich einen, der kümmert sich um die Security. Und dann eben habe ich immer wieder kam dann Fehler mit dem Matrix-Protokoll raus. Und das war mir dann auch irgendwann, das LLM hat zwar Matrix eintrainiert bekommen, aber so diese, gerade dieses Event-Rückspielung und so weiter, das war schwierig. Und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mir nochmal einen anderen Agenten, der sich nur mit der Fachlichkeit des Matrix-Protokolls auskennt. Und der soll dann entsprechende Reviews geben und so weiter. Und so hat sich das dann eigentlich immer weiterentwickelt, mein Entwicklungsset. Und das ist dann eigentlich die Aufgabe, da ich muss jetzt nicht so den Code machen, aber ich bin trotzdem dafür verantwortlich, dass ich aus meinen Produktideen ja funktionierenden Code am Ende schaffe, der qualitativ hochwertig ist. Und wenn ich sage, zum Beispiel, ich will compliance-sicher sein und so weiter, dann habe ich ja schon Qualitätsziel, auf die ich hinarbeiten muss. Und das muss ich kontrollieren. Das muss ich machen. Und weil ich habe zwar den Code jetzt nicht so viel gesehen bisher, bin ich ehrlich, aber das, was ich gesehen habe, ich habe halt am Anfang schon den Trick gemacht, ihm gesagt, er soll möglichst flach alles machen, zum Beispiel. Ich habe es gibt kein Entity-Modell in meinem Code, zum Beispiel. Weil ich habe ja mein Entity-Modell steht ja in meinen SQL-Skripten drin. Und das nutzt ja der Entwicklungsagent, nutzt permanent das, der weiß das SQL-Schema, also kann auch die entsprechenden SQL-Statements schreiben. Ich habe kein Framework, irgendwas, was ich verstehen muss, sondern ich habe eigentlich nur den API-Request und das entsprechende SQL-Statement dazu. Das kann ich super einfach selber lesen. Da brauche ich keinen. Also kann ich jederzeit reingucken und verstehe, was er tut.
Ja. Ich muss da einmal einhaken, weil da stecken ja eine Menge Entscheidungen drin. Du bist eben ja gestartet mit der Aussage, du siehst dich da als Lenker. Du hast gar nicht mehr so sehr in den Code vielleicht auch eingeschaut. Vielleicht hat er dich überhaupt interessiert. Hand aufs Herz?
Nee.
Okay.
Mich hat interessiert, dass die Tests funktionieren, dass die Fachlichkeit funktioniert. Das interessiert mich.
Ja. Ja. Aber was ich da raushöre, sind ja auch eine Menge Entscheidungen, und zwar als tektonischer Art. Also, da würde mich natürlich schon interessieren, hast du dich vorab hingesetzt und dir solche Dinge, wie du es eben gesagt hast, dass du es flach halten möchtest, vorab Gedanken gemacht und mal niedergeschrieben? Oder hat sich das so entlang des Weges entwickelt, dass du das Stück für Stück, sage ich mal, aufgebaut und eingefügt hast? Also das sind ja schon weitreichende Entscheidungen. Wie bist du da vorgegangen, was gerade diese, ich nenne es mal, weitreichende Architekturentscheidungen angeht?
Ich habe mir da, also was so Struktur angeht, das stand sehr, eigentlich das zweite Datei, die immer nach diesem PRD-File, das Architektur-File, was man da anlegt, wo die Architektur drin steht. Und ich wollte ja absichtlich etwas schaffen, das ein LLM gut bauen kann. Mhm. Und dann macht es ja natürlich Sinn zu sagen, ich optimiere den Code jetzt nicht für den Menschen, sondern für das LLM. Und ich habe eben in anderen Projekten schon versucht, eben mit zum Beispiel bei Java-Projekten und so weiter. Und da sind die immer mit zum Beispiel Vererbung. Vererbung ist tödlich für einen LLM, weil der muss so viel Wissen aufbauen, um zu verstehen, was passiert. Und das ist halt sozusagen, ich wollte einfach mal das andersherum machen, als wie wir Menschen das machen, sondern für ein LLM das machen. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, diese ganzen Frameworks wie Spring und so weiter, die machen ja eigentlich nur einen HTTP-Request in ein SQL-Statement übersetzen. Was anderes machen die ja nicht. Mit ganz viel Code dazwischen. Und wieso macht es das? Haben wir das dazwischen? Weil wir Menschen natürlich, wir haben begrenzte Kapazität im Kopf. Wir können nicht 1 Million Tokens auf einmal im Kopf verarbeiten. Und dann vergessen wir was. Und deswegen brauchen wir immer diese Sicherheit hat man sehr viel auf den Compiler abgewetzt, dass der Compiler einem sofort sagt, okay, da habe ich mich jetzt vertippt, dort habe ich jetzt falsch gemacht, dort ist jetzt passt das nicht in mein Modell und so weiter. Haben wir diesen sozusagen Kontextschutz dem Compiler nach und nach aufgedrängt. Aber es braucht ja bei dem LLM nicht. Der hat es ja im Kopf, ich habe das ja in meiner Speck, ich habe das ja niedergeschrieben. Der respektiert das ja, was ich da niedergeschrieben habe. Und deswegen kann ich halt einfach sagen, okay, mach den Code so flach wie möglich, bau keine künstlichen Hierarchien ein, nur da, wo es halt irgendwann macht es halt Sinn, ein bisschen zu modularisieren, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt hier zum Beispiel OpenID Connect-Sachen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt hier Filter, und für mehrere gelten mir so Aspekte mäßig, das kann man schon machen, aber sonst ist er halt sehr flach und ich nutze bewusst auch möglichst wenig Frameworks zu machen, weil ich kann es halt einfach selber einfach ihm machen lassen. Und das war von Anfang an eigentlich, hatte ich auch so eine Idee im Kopf schon länger, wieso macht man das nicht eigentlich so und löst sich einfach mal von diesem Code. Wenn ich mit Kollegen spreche, die hängen noch immer sehr am Code. Und ich sag eigentlich, ich muss eher am Test hängen. Der Test ist meine verskriptete Spezifikation sozusagen am Ende. Und wenn der Test funktioniert, ist mir doch der Weg dazwischen nicht mehr so wichtig. Ich weiß, der Test funktioniert. Und deswegen investiere ich doch mehr in die Spezifikation, in die Tests als in den Code. Und wenn ich den Code einfach halte, bewusst einfach halte, dann kann ich den auch einfach jederzeit lesen. Ich habe ihn jetzt nicht gesagt, er soll nur Variablen mit zwei Buchstaben benutzen. Das macht er nicht, aber ich sehe halt sozusagen meinen treueren Domain in Code übersetzt, da gibt's nicht. Da fängt nicht plötzlich an und schreibt irgendwas anderes rein in den Code, als wie er seinen Kontext hat. Das macht er halt auch nicht.
Das stellt sich natürlich die Frage, also wie viel Vertrauen gebe ich da rein, wie viel Erfahrung habe ich auch, das bewerten zu können. Ich finde die Gedankengänge in die Richtung ganz, ganz spannend an der Stelle. Ich würde aber gerne nochmal auf Nebu selber zurückkommen. Diese Lösung, die du gebaut hast. Wenn wir das jetzt nochmal ein bisschen, du hast ja eingangs von Enterprise-Featuren bei kostenpflichtigen oder kommerziellen Alternativen darüber gesprochen. Also welche Enterprise-Feature hast du denn jetzt im Detail da eingebaut? Also was steckt in Nebu drin, dass es Enterprise-fähig machen könnte?
Es gibt ein paar Dinge, die immer bei Enterprise gesperrt, also immer kostenpflichtig sind. Das ist einmal, dass ich die Möglichkeit habe, ein OpenID Connector, also Single Sign-On zu machen. Man muss mal sagen, es gibt zwar in der Community Edition mittlerweile auch die Möglichkeiten, OpenID Connect Server ranzumachen, aber es gibt jetzt nicht so eine richtig coole, tolle Rollenrechte-Konzepterei da drin. Es ist halt einfach eine weitere Authentifizierung, aber so richtig Autorisierung gibt es da nicht drin. Und das war für mich von Anfang an klar, eigentlich ohne OpenID Connect, das muss standardmäßig drin sein. Dann brauche ich das Thema Compliance, weil das ist so der große Unterschied zu den anderen Matrix-Lösungen, die es so gibt. Die sind dafür da, dass ich einen Matrix-Server betreibe und für eine unbekannte Gruppe an Leute. Ich bin sozusagen der Betreiber eines Chat-Servers. Aber aus Unternehmenssicht ist es ja anders, sondern es ist ja, alles, was ich mit diesem Server kommuniziere, gehört ja auch der Firma. Also muss es eine Compliance Support geben. Und da habe ich zum Beispiel, Matrix selbst hat ja auch eine End-to-End-Verschlüsselung und die habe ich bewusst erstmal rausgelassen. Die wird vielleicht kommen, wenn es irgendjemand sagt, er will es trotzdem haben, aber wenn ich natürlich als Firma einen Chat zur Verfügung stelle, meinen Mitarbeiter, muss ich jederzeit auskunftsfähig sein, was über diesen Chat kommuniziert wurde. Dass wenn zum Beispiel jemand ein Verbrechen über dieses System plant, dass ich das auf staatsanwaltliche Anordnung ausgeben kann. Bei Bedarf. Und so ist es zum Beispiel, es überwiegt diese End-to-End-Verschlüsselung in dem Fall. Deswegen habe ich dort von Anfang an jetzt auch in dem MVP schon einen Compliance-Flow, dass ich ein Vier-Augen-Prinzip habe, wo ich mir sagen kann, ich würde gern von folgenden Teilnehmern folgende Chatverläufe raushaben und dass ich dann eher auf Signatur setze. Dass die Nachrichten signiert sind, dass dann auch dieser Compliance-Report entsprechend signiert ist. Und das sind halt Features, die gibt's halt, wenn dann eher eben auch in den Enterprise oder in den Lizenzpflichtigen. Und dann noch kommt als dritter Punkt Skalierbarkeit. Dass sozusagen die richtige Skalierungsstrategie gibt's auch meistens nur gegen Lizenz. Weil es halt sozusagen als Community habe ich vielleicht kein Lizenzproblem, wenn ich halt ein bisschen Hardware, 150 bis 100 Leute kann ich ja ganz bequem machen ohne Skalierung. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt hier plötzlich 10.000 oder ein Tausender Bereich oder mehr, dann brauche ich schon Skalierung, Ausfallsicherheit geht es dann eher als um Skalierung, sondern dass ich einen Cluster habe, wo ich dann eben, wenn einer ausfällt, eben tauschen kann, wo ich Rolling Updates machen kann und so weiter. Und das waren halt alles Features, die eben hinter der Lizenz versteckt sind. Wobei ich mir halt denke, das ist ja aus Architektursicht, es ist ja heute kein Hexenwerk mehr, etwas skalierbar zu bauen, OpenID Connect einzubauen, einen Compliance Flow einzubauen. Auch, was auch noch ich reingemacht habe, ist, Thema DSGVO ist ja auch wichtig. Zum Beispiel, dass ich von vornherein, wenn jetzt jemand ein eingeloggt ist und mit seinen persönlichen Daten, der kriegt einen Schlüssel, das ist verschlüsselt und mein Server kann das entschlüsseln. Und wenn der Mitarbeiter sozusagen verlässt, wird einfach nur der private Schlüssel weggeschmissen und dann kann niemand mehr den Klartextnamen sehen. Sowas. Das sind halt kleine, feine Sachen, die sind nicht schwer zum Umsetzen eigentlich, aber die kosten bewusst. Bewusst wird da in die Tasche gegriffen. Und deswegen habe ich bei Nibo gesagt, das ist von vornherein drin. Dafür verzichte ich halt eben auf sowas wie eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung oder was Matrix eben auch kann, ist Federation. Also ich kann verschiedene Matrix-Server, das ist ja eigentlich sozusagen das Skalierungsmodell eigentlich von der Matrix-Protokollsicht her, dass ich einfach verschiedene Matrix-Server bei verschiedenen Menschen hosten kann, ähnlich wie Mastodon, und die sind dann über Federation miteinander verbunden. Ist aber halt für einen Unternehmenskontext, ein Closed Loop, jetzt nicht nötig, sag ich mal so. Vielleicht irgendwann mal, wenn man sagt, okay, ich will mit anderen Nebo-Servern auch, das hat ja dann Teams und Slack irgendwann auch eingeführt, dass ich eine Federation habe, aber es ist jetzt nicht sozusagen das Must-Have eines Unternehmenschats, weil ich will ja eigentlich meine geschlossene Gruppe eigentlich damit irgendwie die Kommunikation sichern, nicht zu anderen. Das ist ein nettes Goodie, was man dann irgendwann noch hat, aber es ist auf der anderen Seite auch gerade die Federation ist halt nochmal ein ganz großer Brocken in dem Matrix-Protokoll. Der hätte mir jetzt eben keinen Gewinn gebracht, aber deswegen habe ich ihn eben jetzt bewusst rausgelassen. Eben mit Fokus auf mehr Enterprise-Features.
Ja, du hast eben oder schon davor auch mehrfach das Thema der Kosten erwähnt. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, das, was du hier mit der LLMs oder auch mit BMAT erzeugt hast, das war ja auch nicht kostenlos. Also wie sieht's denn aus mit Kosten? Was kannst du denn dazu berichten? Was ist da deine Erfahrung? Worauf sollte man da auch achten vor allen Dingen?
Also da ist natürlich bei Kosten, wenn man das mit LLMs macht, ist eben der Tokenverbrauch ist durchaus. Das ist auf jeden Fall bei generell speckgetriebener Entwicklung ist der Tokenverbrauch wesentlich höher, weil ich halt einfach mehr niedergeschrieben habe und im Text. Es ist aber jetzt nicht so, dass ich da jetzt zwanghaft immer sozusagen endlos ein Ultimate ohne Limit brauche, um irgendwas zu schaffen, sondern es ist ja an sich, weil es ja bei meinem Fall zum Beispiel jetzt nicht zeitkritisch, es gab jetzt ja keinen Zeitdruck und ich habe den halt einfach. Das ist sozusagen das kleine Vorteil. Ich kann ihn einfach machen lassen. Parallel mein ganz normales Kundengeschäft, eben Umsatz erwirtschaften, ganz normal. Und schaue ab und zu mal rein, wie weit er ist. Und ob es passt, dann teste ich ab und zu mal, gebe ihm eine Kurskorrektur und dann fährt er wieder von alleine. Und das ist eben sozusagen dieser Token-Invest, das ist mehr zu beziffern. Ich sag mal so, wenn man jetzt so eine schon höheres Limit-Kontingent-Lizenz ist man bei so 100 bis 200 Dollar im Monat. Damit kann man schon sehr viel erreichen, weil man hat ja eben dieses Limit und nur ein volles Limit ist ein gutes Limit. Also man würde ja dann auch verschenken und die Limits kann ich ja auch einfach ausfüllen. Das schadet ja nicht. Eher, was man sich dann denken muss, was wenn man das gegenrechnet, ist, ich habe jetzt hier mit vielleicht 1,5 Monate gearbeitet und wenn ich jetzt das traditionell staffen würde, jede dieser Agents, die ich da habe, müsste ich eigentlich als Person, bräuchte ich als Person erfasst. Also ich bräuchte, um den Nebo-Server als klassisches Softwareprojekt, bräuchte ich 3 bis 4 Leute, die das leisten. Und 3 bis 4 Leute, 1,5 Monate, kostet ja, das kann sich ja jeder weiß selber seine Herstellungskosten, wie viel da flöten geht. Und die können dann nicht parallel noch normales Kundengeschäft machen.
Ja.
Und das Endergebnis am Ende ist ja, dass ich mich dann unabhängiger mache, also strategischer Gewinn. Und eben ich spare mir dann die Lizenzkosten für eben das Produkt, was ich dadurch ersetze. Und ja. Chat ist ja jetzt, das sage ich mal, das ist jetzt schon die wirklich der Worst Case. Ich fange fast Greenfield. Matrix-Protokoll gibt es schon, aber fast Greenfield an. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Open-Source-Projekt, das gibt's schon. Ich hätte jetzt auch nichts gehabt, wenn ich jetzt einen passenden Matrix-Server gebe, wo man sagt, okay, da muss man jetzt einfach nur ein bisschen rumbasteln, wäre das ja auch möglich gewesen. Aber ich wollte jetzt halt hier einfach mal auch ein bisschen das BMAT testen und das speckgetriebene Entwicklung, weil man muss da klar sagen, das ist auch bewusst nur was für richtig schwere Probleme. Also so klein, ich habe es auch mal versucht für ein bisschen Infrastruktur, Cloud Formation machen und so, das ist zu viel. Das ist einfach eiskalt zu viel. Da verbringt man so viel Zeit mit erstmal erklären, Speck aufbauen und da hat man es mit Vibe Coding geht das schneller. Klar. Ja. Also so kleine Sachen, aber wenn ich jetzt ein richtig großes Problem habe oder dann ist es mit BMAT schon, es ist eigentlich schon auf Produktentwicklungsniveau, was man dann haben muss. Also
und das bringt mich aber zu einem Punkt, bei aller Euphorie, ich finde das ja wunderbar, das klingt auch gut, aber wenn wir jetzt mal nachhaltig denken, jetzt steht das Produkt da, es muss aber auch gepflegt werden, gewartet werden, Sicherheitspatches eingespielt werden. Was ist, du kennst das Busproblem oder Truckproblem, du hast das jetzt im Alleingang gemacht, sagen wir mal, du bist morgen nicht mehr da, aus welchen Gründen auch immer. Wie geht's denn da mit so einem Projekt weiter, wo ich ein voll agentisches Team eventuell dran gesetzt habe und die Schöpferin oder der Schöpfer aus welchen Gründen auch immer irgendwie nicht mehr greifbar ist. Ja, oder das skaliert im Sinne von viele Nutzer nutzen das. Also wie geht man denn mit sowas dann professionell um an der Stelle? Hast du da auch direkt ein paar Empfehlungen?
Da kommt wieder die Spezifikation zu tragen. Und zwar, was mir von vornherein wichtig war, ich wollte nicht verstecken, dass ich es agentisch entwickelt habe. Wie so, es gab mal von Cloudflare einen Vibe-gecodeten Matrix-Server, der dann gerade die entscheidenden Dinge nur gar nicht implementiert hatte, nur die API, also das Interface hatte. Und sowas ist natürlich schwer. Aber wenn ich es mit diesem speckgetriebenen Ansatz, ich habe jede Story, jedes, alles ist dort drin, auch meine, die eigenen Agents, die ich gebaut habe, alles drin. Also jeder, der sich ein Cloud Agent hat, kann sich das auschecken und weitermachen. Und es steht da alles drin. Also, und wenn ich selber gar nicht so, ich könnte es auch händisch machen, könnte man es auch weiterentwickeln. Ist die Frage, ob das dann, aber ich habe ja, ich kann auch einfach nur einen Agent nutzen, der mir erklärt, was drin ist. Es steht ja alles da. Es ist nichts versteckt, nichts, möglichst wenig implizites Wissen, sondern zumindest viel explizit niedergeschrieben. So kommt man dann auch wieder rein. Ich habe es auch schon mal getestet, mal ein zweites Projekt parallel ausgecheckt, neu aufgesetzt und da kann man dann einfach nahtlos weiterarbeiten an den Sachen. Und ja, da ist halt wichtig, dass das transparent ist, was das angeht. Dass man auch wirklich sagt, okay, hier sind alle Stories und das ist halt, es zwingt eigentlich das BMAT ein dazu oder die speckgetriebene Entwicklung, weil ich eben nicht zu viel auf den Kontext vertraue. Weil sozusagen das Kontextwissen ist ja nicht festes, es ist ja nur lokales, temporäres Wissen. Und wenn ich natürlich eben nur im Kontext arbeite, ist halt natürlich vielleicht immer manche Entscheidungen oder so, sind halt dann weg. Und so sind die alle sauber als ADR dokumentiert. Ich habe eine Akt 42 Doku mir aus meinen Stories, aus meiner Architektur raus generieren lassen. So ist alles ist da.
Auch wenn ich nicht mehr bin. Der sinnlichste Wunsch, den man manchmal hat, dass solche Dinge da sind und jetzt sind sie da, weil die Fleißarbeit, die da manchmal mit verbunden ist, natürlich von den Agenten dann zum Teil auch erledigt wird. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal ein bisschen in die Zukunft springen würde, wenn du, sagen wir mal, der Zukunftsphilipp mal irgendwann zurückschaut oder vielleicht auch heute schon, nachdem du ein paar Wochen in der Zeit schon investiert hast, gibt es doch sicherlich trotzdem ein paar Dinge rückblicken, die du vielleicht anders entschieden hättest. Gibt es da was, wo du sagst, wenn ich das Projekt jetzt nochmal neu aufsetzen würde, das würde ich anders machen?
Klar, was ich anders machen würde, das glaube ich, ist auch ein traditionelles Software-Projekt. Ich würde viel stärker von vornherein testgetrieben und behavior getrieben entwickeln. Und da ist sogar eine lustige Anekdote aus dem Ganzen. Und zwar, ich habe ja eben das Matrix-Protokoll, da gibt es ja schon Clients dafür. Und eben für dieses Event-Mechanismus, da habe ich lange gebraucht, bis ich dann eigentlich draufgekommen, hey, ich nehme mir den, ich habe ein von den Element, gibt es auch einen Web-Client. Und der Element-Web-Client hat auch eigene Playwright-Tests. Und wieso adaptiere ich nicht einfach die Playwright-Tests von diesem Element-Client für meinen, um die Matrix-ABI zu testen, Matrix-Spiel zu testen. Und sowas und eben gerade, dass ich einen Agent habe, der sich mit diesem Matrix-Protokoll, mit dem eigentlichen Problem, sag ich mal so, auskennt, das würde ich, wenn ich jetzt ein neues Projekt mit Speckgetrieben machen würde, würde ich mir die Zeit nehmen und für meine ganzen Business-Sachen mehr analysieren und das versuchen, in eigene Skills und Agents zu packen, die dann aktiv in meinen Story-Schreibprozess, in den Entwicklungsprozess, auch im Review, gerade dieses Review, das ist echt, weil wenn der was erstellt, auch Codes oder Stories, das ist meistens so ein One-Shot. Das ist, kann man sich vorstellen wie ein Mini-Vibe gecodetes Artefakt. Und er braucht einfach diesen Review-Prozess. Da findet er immer irgendwas. Immer. Deswegen ist zum Beispiel auch diese Party-Runde, die ist auch so wertvoll, weil da findet er, die finden immer irgendwas. Was irgendeine Lücke, wo man denkt, okay, es liest sich eigentlich ganz gut, aber die haben dann immer noch eine Lücke gefunden, wo man sagt, ja klar, das hätte, muss rein. Weil man plötzlich halt die Möglichkeit hat, gleichzeitig auf ganz viele Köpfe mit ganz viel unterschiedlichem Wissen zuzugreifen. Und das auf Knopfdruck. Und das muss man, glaube ich, das ist, was man sich jetzt mit dem ganzen, auch klinischen Engineering, was man sich, ist ein anderes Art von Arbeitsmuster, was man hat.
Ja.
Und wenn man ehrlich ist, das hatte man ja früher auch schon in traditionellen Softwareprojekten, wenn man angefangen hat und dann hat man eigentlich eher auch so, jetzt halt selber halt Vibe einfach runtergeskriptet damals und dann hat man festgestellt, oh nee, die Qualität, die passt irgendwie nicht, dann hat man Tests aufgesetzt, CI aufgesetzt. Eigentlich müsste man ja heute schon viel weiter sein im Kopf. Und das Ding, weil ich glaube,
es sind halt tradierte Verhaltensmuster, ne?
Das, genau, so genau. Und mit diesem Verhaltensmuster wurde ja die SLM getrainiert.
Das, ja, genau.
Das ist ja nicht trainiert worden mit den besten Softwareprojekten, sondern jeder kennt es ja, 95% der Softwareprojekte sind ja die schlechtesten gewesen. Also dann, und ich glaube, so die, dass bei gerade LLMs, sie können schon, man geht manchmal vielleicht davon aus, dass sie programmieren können, aber sie sind eher wie eine Art, sozusagen ein jemand von der Straße, den man sieht, der könnte vielleicht auch programmieren, sozusagen. Er kann auch irgendwas runtertippen. Aber erst eben diese Skills und so weiter, das macht dann aus einem sozusagen Generalisten einen Spezialisten. Und da muss man, glaube ich, als Firma, also wenn man da anfangen will, generell auch für jetzt nicht sowas wie Nibu, muss man dort langfristig dort die Architekturarbeit reinstecken in diese Skills, in dieses Setup. Und dann habe ich aber auch die Möglichkeit, dort, wie ich jetzt zum Beispiel mit meinem Matrix-Agent oder mit meinem Sicherheits-Agent, gleich von vornherein irgendwelche Compliance-Rules und so weiter gleich mit umzusetzen, direkt mit reinzugeben. Um dann nicht hinterher festzustellen, jetzt habe ich zwar was produziert, aber ISO irgendwas kompatibel ist es jetzt nicht. Sondern ich kann mir dann einen ISO-Agent bauen, der das gleich von vornherein mitmacht. Und das war so ein bisschen so eine Erkenntnis, auch gerade in den letzten Wochen, wo ich ihm viel Bugfixing gemacht habe, was mir dann irgendwie genervt hat. Ja, wieso macht er das jetzt nicht? Jetzt hat er wieder das Event vergessen. Weil er halt dann, er fängt ja immer mit einem neuen Kontext an und so. Und klar, hat er vielleicht ein bisschen irgendeinen Stand mal beim Training vom Matrix-Protokoll reingekriegt. Aber sich dann einfach mal 5 Minuten hinzusetzen, zu sagen, okay, jetzt, es gibt ja ein Skill zum Skill bauen. Hier hast du den Matrix-Speck, mach mir einen Skill draus. Das sind ein paar Token, die ich da investiere, aber dann später habe ich halt ein viel besseres Ergebnis.
Ja. Ich merke schon, ich glaube, es macht total Sinn, dass wir mal eine separate Folge alleine zu diesem Thema aufnehmen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine totale Begeisterung heraus, und ich glaube, das macht an der Stelle absolut Sinn, dass wir da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Ich habe es mir schon mal zumindest notiert. Ich habe dich eben gefragt, rückblickend, was du anders machen würdest. Jetzt machen wir mal den Blick nach vorne. Was steht denn auf der Roadmap für Nibu? Was sind denn die nächsten Meilensteine?
Die nächsten Meilensteine, die ich habe, es gibt bei, also noch ein bisschen ein paar Features aus dem Matrix selber raus. Zum Beispiel, es gibt auch die Möglichkeit, Spaces zu schaffen. Also es ist eine Spezialform von Räumen aus dem Matrix, wo ich eben auch Spaces habe. Die sind, ich habe sozusagen die Matrix-Features ein bisschen in MVP, Phase 2 und Phase 3 eingeteilt. Momentan bin ich in Phase 2. Im MVP-Umfang hatte ich halt so was großes Grundsetup von ganzen Projekt, dann eine Art Bootstrap-Phase, wo ich meinen Denibu-Server mit einem OpenID-Connect-Server verbinden kann, wo dann alles eingerichtet ist. Also es gibt einmal die Matrix-API, und dann habe ich so ein Admin-Oberfläche dazu gebaut, die, wo man halt so User sehen kann, Räume sehen kann, ein bisschen Zustand sehen kann und eben das Onboarding machen kann mit einem OpenID Connect Server und zum Beispiel Claim Mappen und so weiter. Und das war alles in 1 und zu Grund Matrix API Features. Also, dass ich mich einloggen kann, dass ich eine Nachricht schicken kann. Und dann in der Phase 2 kam dann mehr dann noch hinzu, dass ich eben die Admin-UI ausgebaut habe, eben sowas wie eben Raummanagement, User-Management. Das hatte ich im MVP nicht drin, war ist ja jetzt nicht entscheidend, um überhaupt mal was Zeigfähiges zu haben, was Lauffähiges zu haben. Das kam dann eben später. Und da sind dann auch immer wieder eben Bugs, was dieses Eventing anging, immer aufgetreten. Und jetzt, was jetzt für die nächste Iteration kommt, ist das Thema Medienhandling, also dass man eben auch Bilder hochladen kann und so weiter. Das ist eine eigene Sektion im Matrix. Und dass es man zum Beispiel auch mit irgendeinem Object Store dann verbinden kann. Und dann, was bei Matrix auch noch drauf kommt, ist eben dieses Thema mit den Spaces, dass ich eben für verschiedene Projekte zum Beispiel Spaces anlegen kann. Genau. Was? Dann ist es weitestgehend fertig, was so die normalen Features angeht. Und dann habe ich noch so ein paar Ideen, was langfristiger ist. Zum Beispiel, dass ich die Admin-Oberfläche, das, was halt auf Admin-Seite läuft, dass es eine Art einen eigenen Raum gibt mit einem Agent, mit dem virtuellen User, wo dann zum Beispiel jemand mit dem zum Beispiel Meldungen, Warnings und so weiter, wo dann drauf tauchen, wo dann die Admin-Oberfläche selbst als Chat, der Libo selber selbst der Chat-Fütterer ist und über Inhalte zum Beispiel oder Aufgaben oder zum Beispiel für das Compliance-Thema, dass wenn jetzt jemand dass der Compliance-Officer hätte auch dann Möglichkeit Zugang zum Chat, beantragt einen Compliance und dann kriegt er eine Nachricht über einen Libo-Chat. Die Compliance Report wurde erstellt, kannst du hier runterladen und sowas. Also, dass es ein bisschen mehr, noch ein paar mehr managementfreundliche Sachen gibt. Oder eben, was ein schwieriges Thema ist, das habe ich jetzt bewusst noch hingestellt, ist eben das Thema End-to-End-Verschlüsselung. Ich persönlich finde es schlecht, dass dann auf dem Client, der sagt dann immer unverschlüsselte Nachricht, ich finde es schon gut. Aber eben bei dem Verschlüsselung selbst, es gäbe die Möglichkeit, das zu lösen, auch dass ich compliance-mäßig ein gutes Weg habe, aber die Matrix-Clients unterstützen das nicht tatsächlich. Es nennt sich Escrow-Key. Das ist so, dass die Nachrichten dann im Client doppelt verschlüsselt werden. Einmal über den normalen Matrix-Schlüssel, dass die halt innerhalb der Matrix-Welt verschlüsselt sind und dann parallel noch mit einem zusätzlichen zweiten Schlüssel, der dann von dem Hauptschlüssel entschlüsselt werden kann für diese Compliance-Geschichten. Aber diese Doppeltverschlüsselung können Clients eben nicht. Und da kommt eben noch ein Punkt für die wenn jetzt die API soweit steht, und zwar das Thema Client. Weil ich will natürlich bei einem Chat auch Push-Nachrichten haben, Notifizierungen. Und die offiziellen Element- oder Matrix-Anwendungen laufen ja unter der Element-ID. Ich kann zwar den Element-Push-Servers benutzen, kann man einfach so benutzen, aber bin ich ja wieder abhängig. Habe ich mehr eine Abhängigkeit. Aber ich will ja vielleicht meinen eigenen Client haben. Und da kommen wir dann zu einer spannenden Sache. Und zwar, es gibt einen Client, der nennt sich Fluffy Chat, der ist von der Lizenz her auch, glaube ich, sogar Apache 2 Lizenz. Und da kam mir schon, also während des ganzen Überlegens, steht es auf der Roadmap, dass man diesen Fluffy Chat Client nehmen könnte, eine eigene BMAT-Modul dazu, wo ich den customizen kann. Auf meine Firma, auf mein eigenes Branding. Da kann ich dann meine eigenen Farben reinmachen und dann kann ich diese App eben selber in einem App Store deployen unter meine eigene Domain oder über, es gibt ja auch Möglichkeit, auch bei Apple mit privaten Apps zu deployen, wenn ich das Zertifikat habe. Und dann kann ich eben daraus meine eigene Chat-App bauen, immer wieder. Wenn ich das eben als Speck habe, ich habe vorhin schon mal so ein bisschen mit Open Source so gekommen, das war dann so ein Aha-Effekt damals, zu sagen, hey, ich kann ja sozusagen als Teil von Nebu dieses Customizen selber als Speck anbieten, dann habe ich eben einen Fluffy Customizing Modul, der fragt mich dann, ja, wie sind denn meine Farben, wie heiße ich und so. Und dann customizt er mir das alles. Weil ich kann das ja, also wenn ich das einmal selber für mich mache, kann ich mir auch eine Speck erzeugen, was muss ich ändern? Und dann kann ich das ja daraus wieder ein Skill bauen, an anderen zur Verfügung stellen. Und das hört sich vielleicht so, aber das eröffnet plötzlich Möglichkeiten, die es vorher gar nicht gab. Weil was wäre vorher der traditionelle Weg gewesen? Ich mache ein Fork bei GitHub, dann mache ich muss ich mich einlesen in das Projekt, muss die Architektur verstehen, mich mit dem Contribution irgendwie einlesen und dann muss ich die Stellen finden, die ich ändern will, dann kann ich das anpassen und dann kam irgendwann vom Hauptknoten kam wieder ein Update und dann muss ich alles wieder mergen. Und das ist regelmäßig und das ist halt sehr aufwendig auf Dauer. Aber wenn ich das eben in eine Spezifikation, ein Markdown-File, ein primitives Markdown-File reinpacke, was ich drin geändert haben will, dann kann ich das ja auch eben einen Agent machen lassen. Dann mache ich mir halt eben einen Agent, einen Fluffy-Customizer-Experte, der kennt sich mit dieser Fluffy-Architektur aus. Der sucht sich dann schon die richtigen Stellen aus. Der Reverse Engineering, das kennen die LMs ja, das ist ja Brot-und-Butter-Geschäft, sag ich mal. Und dann habe ich da die Möglichkeit, einfach meine eigenen Features, die ich gerne hätte, zum Beispiel eben eigenes Branding oder eben, dass er gar nicht beim Anmelden gar nicht nach Registrieren und so weiter fragt, dass das rausgeschmissen ist und solche Sachen, kann ich dann einfach reinmachen. Oder eben zum Beispiel diese erweiterte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann ich da dann einfach mit reinprogrammieren, wo ich dann compliance-mäßig gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung habe. Aber, ja. Und wenn ich das Muster dann auch auf andere Sachen anwende, dann wird es spannend. Und zwar, viele von den Zuhörern kennen vielleicht dieses klassische Make-or-Buy-Decision. Und da hat man dann eben Make, und bei Buy hat man dann vielleicht so 2-3 Kandidaten und oft ist auch irgendeine Open-Source-Variante dabei. Aber die passt halt nur zu 95%. Die würde eigentlich gut passen, aber so ein bisschen Tick, zum Beispiel Login mit OSSO ist halt nicht drin, weil es halt oder irgendwelche branchenspezifischen Sachen sind halt nicht drin. Es sind halt so ein kleines Quäntchen fehlt. Aber es wäre eigentlich gut.
Wo man dann oft in Unternehmen, die hört dann, ach, da haben wir leider selber nicht die Kapazität für das umzusetzen. Und ich höre bei dir schon raus, das würdest du jetzt delegieren, richtig?
Genau. Und zwar, da kann ich jetzt sagen, okay, weil da habe ich genau dieses Problem, ich musste das ja verstehen, dann eben einen Fork machen und so. Das ist immer so eine Hürde gewesen oder ist immer noch eine Hürde. Wenn es heißt, ja, ich würde eigentlich schon gerne das Open Source nehmen, aber ich muss mich ja darum kümmern. Dann nehme ich doch lieber die Lizenzvariante. Die passt vielleicht auch nicht zu 100%, aber ich habe wenigstens jemanden, der kümmert sich drum. Und das ist halt eben mit diesen Speck- oder agentischen Entwicklung ändert sich das jetzt. Jetzt kann ich sagen, okay, ich nehme diese Open-Source-Variante, die zu 95% passt oder zu 90% und baue den Rest als Speck, einfach definiere ich als Speck und lasse die einfach reinlaufen. Und wenn ein Update vom Master kommt, lasse ich es halt einfach wieder reinlaufen, wieder und wieder. Das kostet dann halt vielleicht eben ein paar Token. Und dann habe ich aber dann ein Produkt, das so passt. Ich muss nicht eben, wie ich jetzt von null einmal anfangen, aber es gibt ja schon, auch lass es 70-80% sein, wie es schon passt. Baue ich halt den Rest einfach dazu. Und dann wird dieses, und wenn das halt gut ist, vielleicht kann ich ja dann auch einen Pull-Request in den Mainware, manchmal zum Beispiel vielleicht OpenID Connect, das sind ja auch Leute, die machen das alles hobbymäßig. Haben die halt in ihrem Umfeld nicht gebraucht. Aber wenn jetzt heißt, eigentlich jeder macht irgendwie OpenID Connect, macht es ja auch keinen Fehler, das in den Haupt wieder zurückzuspielen. Aber ich habe selber sozusagen meine eigene Customization habe ich als unabhängiges Skript oder Speck dastehen. Und da muss ich mich halt nicht mit dieser Architektur und so weiter, sondern ich mache das als stupide immer und immer wieder da rein.
Da habe ich mal eine spannende Frage. Wie ist das denn bei Nibo? Wenn wir jetzt Zuhörerinnen haben, die sagen, das finde ich total spannend, ich will mich damit einbringen, habe ich die Möglichkeit? Hast du das Open Source gemacht?
Ja, ich habe sogar mehrfach geopen sourced. Und zwar, ich habe es einmal in GitHub, ist ja klassisch, aber GitHub ist halt auch, hat auch ein zweischneidiges Schwert. Es ist zwar Open Source alles und bekannt, aber jeder weiß ja, eigentlich gehört es ja Microsoft. Und hier im deutschen Raum hat die Bundesregierung selber hat OpenCode vor einiger Zeit gelauncht. Das wird viel von Kommunen genutzt, auch die Ministerien und so weiter haben da mittlerweile viel drin. Da kann man sich einfach, gibt es ein GitLab, da kann man ein GitLab, einen Account machen, ein GitLab-Projekt anlegen und dort ist es eben auch gehostet. Und die haben sogar auch eine Art Softwareverzeichnis dazu auf dieser Plattform. Das ist eigentlich das Coole, wo die sozusagen, die haben ein eigenes Public Code YAML sich ausgedacht. Wenn du das in deinem Projekt hast, dann tauchst du eben in diesem Softwareverzeichnis auf. Ich leider noch nicht. Ich habe da noch ein bisschen strukturelle Fehler drin gehabt. Aber wenn das jetzt mein Feature Branch gemerged ist, dann sollte das da auch auftauchen. Und dann sehe ich, habe ich da halt einen Überblick über die ganze Software da ist. Und das ist, ich habe vor einigen Zeit schon mal drauf geschaut. Da war echt nichts los. Aber mittlerweile ist da echt viel, auch viel so kleinere Sachen von anderen Gemeinden, die ihre Bürger-Apps dort bereitstellen und so weiter. Das ist schon sehr viel. Und gerade diese mit Nebo, der heißt nicht nur ohne Grund Nebo, sondern es kommt von, es hat auch eine kleine Geschichte. Und zwar, das kommt von, wer Matrix kennt, kennt die Nebukadnezar. Und das ist sozusagen das Schiff, das einen die Unabhängigkeit fährt. Ich habe auch viel, ein paar von den Agents, die haben auch Namen aus dem Matrix-Universum. Es gibt zum Beispiel das Oracle. Das ist mein Matrix-Experte. Der weiß alles über die Matrix und so weiter. Und da eben auch der Name Nebo, weil es macht ja nur Sinn, wenn ich das Souveränität gesamtheitlich betrachte. Und aktuell ist es sogar so, dass ich eher in OpenCode reinpushe und dann halt, wenn ich dort fertig bin, dann mache ich halt einen Sync auf GitHub, weil es halt bekannter ist, aber die Hauptentwicklung habe ich jetzt auf OpenCode. Weil dort gibt es eben, coolerweise gibt es auch eine C-Pipeline, kann man einfach GitLab-C benutzen. Das ist zwar ein bisschen restriktiver, als bei den anderen Runner nehmen, als wenn man das jetzt on-premise hat, aber man könnte auch einen eigenen Runner da einfach registrieren.
Ich habe mir das auch mal eben notiert. Weißt du was? Ich ergreife einfach mal die Gelegenheit. Ich würde sagen, das hört sich eigentlich schon nach noch einer weiteren Folge zu dem Thema an. Auch im Zuge des D-Days. Ich spreche einfach mal die Einladung aus, dass wir beide das vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen an der Stelle. Stichwort Einladung. Ich habe aber auch bei dir gerade rausgehört, das war eine Einladung für die Zuhörerin. Wer Lust hat, sich einzubringen bei dem Projekt, wir werden es verlinken in den Shownotes. Darfst gerne contributen, richtig?
Genau. Und wichtig ist nutzen und Feedback geben. Und eben davon lebt es ja am Ende. Und man darf es auch gerne Battle testen. Also richtig.
Sehr schön.
Das ist eben auch der Grund, deswegen diese Architektur aus Go und Elixir war ja auch nicht nur die Einfachheit, sondern auch eben, dass ich dort auch mit relativ wenig Ressourcen sehr viel erreichen kann. Ich habe auch so ein bisschen so Lasttests drin, das kommt dann jetzt in der Phase 3, will ich das mal richtig deployen und richtig mal unter Stress bringen. Lokal ist es ja immer ein bisschen witzlos, aber eben sollte er auch eben dann sehr performant am Ende sein. Was ja auch wieder, sag ich mal, ressourcenschonend, einfacher Betrieb. Das ist auch so ein kleiner bisschen so ein Hint für Open Code, weil da ja auch Kommunen schauen. Vielleicht deckt ja auch der eine andere lokale Kommune, okay, hier habe ich jetzt eben, muss ich nicht die, es gibt zwar einen Stack für Matrix, für ein Synapse oder ein Element. Klein gibt es auch ein Projekt, aber nicht jede Gemeinde kann halt ein Kubernetes-Cluster betreiben, aber vielleicht irgendwo ein Docker. Das Einzige, was die Voraussetzung ist, ist ein Docker-Host. Dann kann ich einfach Docker Compose ab und dann läuft es. Sehr auschecken, schön. Bauen, starten. Mehr ist es nicht.
Wunderbar. Das klingt sehr, sehr gut. Ich denke, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Und das finde ich auch schön, dass du gegen Ende auch nochmal aufgelöst hast, wo er dann an ein Niveau kommt an der Stelle. Das finde ich klasse. Ich habe es eben schon gesagt, wir werden die ganzen Projekte, das waren ja doch einige in der Folge, in den Shownotes verlinken, ja, sei es BMAT, sei es natürlich das Projekt Niveau selber an der Stelle oder auch Open Code. Und ich kündige auch schon mal an, wir werden natürlich auch zum nächsten D-Day, also zum nächsten Sonntag, zum nächsten ersten Sonntag des nächsten Monats eine weitere Folge veröffentlichen. Um was es da gehen wird, will ich noch nicht verraten. Es soll ein bisschen Spannungsbogen aufgebaut werden. Aber wir werden natürlich zeitnah da auch wieder darauf hinweisen und natürlich am ersten Sonntag des Monats das Ganze vorab schon als Blogartikel veröffentlichen. Philipp, es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Insbesondere, weil wir natürlich noch zwei Dinge haben, die wir aufgreifen werden. Einmal das Spec-Driven Development. Das, glaube ich, kann auch nochmal eine ganz, ganz spannende Folge ergeben und das Thema Open Code. Und von daher freue ich mich, wenn wir uns schon bald wieder hören. Und ich hoffe auch, dass es den Zuhörerinnen genauso gefallen hat. Und greife nochmal ein. Philipp hat ganz klar eingeladen, Niveau doch zu unterstützen und mal reinzuschauen. Mach das bitte und wir freuen uns aufs nächste Mal.